Also für mich hat sich der Abend schon nach den ersten 20 Minuten gelohnt. Jetzt meine ich nicht die Vorrede von Rainer. Die ist ja dann auch bald zu Ende gewesen, ne? Ja, ich habe Ihnen ein Glaubensseminar mitgebracht, das wir vor einigen Jahren entwickelt haben, als wir überlegten, wir sind ja längst nicht mehr im christlichen Abendland. Wir sind im postchristlichen Abendland und das bedeutet, dass die Frage des Glaubens und der Religion zumindest pluralistisch und sehr vielfältig gedeutet wird. Und gerade in der Auseinandersetzung mit den Kulturen und mit den anderen Religionen ist es wichtig, dass wir uns zumindest mal Gedanken machen, woher wir kommen, über unsere Wurzeln nachdenken. Und dieses Seminar soll uns helfen, zu verstehen, was eigentlich Glaube überhaupt heißt, was christlicher Glaube heißt, aber vor allem helfen zu verstehen, wie Glaube etwas mit meinem Leben und zwar ganz massiv zu tun hat. Das wird ganz spannend, denke ich mal. Und ich finde es schön, dass Sie da sind. Und ähnlich wie das Rainer schon sagte, keiner von uns hat heute Nachmittag auf dem Sofa gelegen, Däumchen gedreht oder sich unendlich gelangweilt, bis es denn abends soweit ist, etwas zu unternehmen. Sondern jeder von uns hat einen vollen Programmtag gehabt und kommt eher erschöpft hier heute Abend an. Und dass Sie sich das zumuten, Kompliment. Ich will es Ihnen so einfach wie möglich machen, aber wir können es nicht unter dem machen. Ganz viele Missverständnisse zum Thema Glauben oder Kirche oder Christsein haben vor allem damit zu tun, dass man diese Veranstaltung oder diese Inhalte nur punktuell wahrnimmt. Also ich komme vom Lande, jedenfalls war ich der lange Pastor, da kommt die ganze Gemeinde zu jeder Beerdigung. Und das ist ja immer der gleiche Kasus. Und folglich kommt Kirche ziemlich traurig rüber. Oder sie kommen alle am Heiligen Abend. Ich habe das erlebt, dass ein kleiner Junge, das war mitten im Sommer, an der Hand seiner Mutter in die Kirche kam, rannte nach vorne und rief ganz laut zurück: Mama, wo ist denn hier die Krippe? Da hatte sich die Frau nicht in der Jahreszeit geirrt, sondern sie hatte sich mal überlegt, nicht nur zu Weihnachten zum Gottesdienst zu gehen. Das hatte der vieles aber nicht mitgekriegt. Und wenn man so Heiligabend und bei Beerdigung Religion wahrnimmt, dann kriegt man doch eher nur einen ganz beschränkten Ausschnitt. Und wenn wir nur einen Abend machen würden, wäre das nicht anders. Wir brauchen also ein bisschen Zeit. Ich sage gerne, wenn Sie sagen, ich würde gerne Spanisch lernen, ich hätte da Dienstagabend Zeit, würde Ihnen jeder sagen, das kommt mir Spanisch vor. Also danke, dass Sie gekommen sind. Sie werden es, ich bin sicher, nicht bereuen. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum holt sich der Rainer Brunner, ein gewaltiger Prediger, ja, so jemanden extra? Vielleicht denken Sie, das ist so ein Weltmeister im Totquatschen. Meine Schwiegermutter, Gott hab sie selig, eine sehr resolute Dame, kriegte eine Einladung zu einer Kaffeefahrt. Alles umsonst. Gibt auch noch ein Geschenk. Und es ging in die Lüneburger Heide, wir wohnen da. Aber meine Schwiegermutter sagte, da fahre ich mit. Und ich sagte, Mutter, das ist eine Werbeveranstaltung. Die wollen dir irgendwas aufschwatzen. Ach, ich lasse mir doch nicht aufschwatzen. Aber da gibt es Geschenke und Kaffee und Kuchen umsonst. Und sie ging. Und sie kam wieder mit zwei Römer Linddecken, die sie gar nicht brauchte und die obendran noch überteuert waren. Der hat so nett geredet, sagt sie. Das war ja das offensichtlich wert. Sie haben das Recht, wenn Sie jemanden zum Thema Christsein hören, dass Sie jemanden vor sich haben, der von dem, was er sagt, überzeugt ist, fasziniert ist, hingerissen ist. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen nicht zu nahe treten. ich werde nicht in die Seele latschen. Ich werde sie nicht versuchen, in irgendeiner Weise zu manipulieren. Das ist gefährlich. Hier geht es mehr als um eine Rheumalindecke. Da kann man sich schon mal vergreifen. Also Sie werden im Laufe der Abende merken, es gibt dann einen Lebensentwurf. Und da sollte man nicht hinein manipuliert werden, sondern sollte man wachen Auges und Ohres Ja oder Nein sagen, sich entscheiden können. Also ich werde diese Keuschheitsgrenze, ich denke mal, nicht überschreiten und hoffe, dass Sie sich melden, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt wird es mir zu dicht. Es wird an jedem Abend irgendwie über Gott gehen, natürlich. Aber mir ist wichtig, am ersten Abend fast ein Stück bekenntnishaft zu sagen, ich bin groß geworden in einer sehr frommen Familie. Sehr frommen Familie. Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Und ich habe wahrscheinlich alles missverstanden. Ich will meinen Eltern und der Gruppe, in der sie lebten, nicht unterstellen, dass sie alles falsch gesagt haben. Aber für mich kam Gott und der Glaube und die Kirche und alles, was damit zu tun hatte, immer irgendwie gewalttätig vor. Ja, das ging schon los mit so Kinderliedern, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel hat Acht auf dich. Big Brother is watching you. Ja, und ich hatte so ein Bild eines Gottes, der Gebote erließ, die kein Mensch halten kann und sich teuflisch daran freute, wenn er Übertretungen feststellen konnte. Ja, und dann habe ich irgendwann mit der ganzen Kiste Religion gebrochen. Ich war damals 17 und habe dann in der amerikanischen Gedenkbibliothek am Hallischen Ufer in Berlin mich in der Abteilung Philosophie eingenistet. Ich war viel zu dusselig, um was zu verstehen. Und habe dann aber gelernt und gelernt, viele gute Argumente gegen die Kirche und den Glauben. Bei Bertrand Russell bin ich hängen geblieben, warum ich kein Christ bin. Steht heute noch in meinem Bücherschrank als Referenz an die Zeit. Der ist inzwischen tot, der weiß es auch besser. Aber ich will Ihnen versprechen, dass Sie an diesen Abenden einen Gott kennenlernen, auf den Sie Lust bekommen. Und das ist kein weichgewaschenes Gottesbild, sondern ich habe im Laufe der Zeit begriffen, was Luther vor 500 Jahren auch schon begriffen hat, dass Gott anders ist, als die Kirche ihn oft genug rübergebracht hat. Wenn Sie Druck empfinden, ist was falsch gelaufen. Der Gott, von dem ich hingerissen und überzeugt bin, kommt sehr sanft und sehr liebevoll und nicht gewalttätig. War eine Vorbemerkung. Übrigens, alles, was ich jetzt sage, sind alles Vorbemerkungen. Das Referat kommt im zweiten Teil. Und Sie wissen, ein Referat ist umso wichtiger, je mehr Vorbemerkungen kommen. Ne? Das ist die gleiche. Die dritte Vorbemerkung. Als ich meine Frau kennenlernte und sie noch nicht meine Frau war, sind wir nach Berlin gefahren, meiner Heimatort. Da gibt es einen wunderschönen See im Grunewald, den Schlachtensee. Und da waren auf dem Schlachtensee Ruderboote. Und ich fand das so romantisch, mit meiner Freundin auf dem Schlachtensee zu rudern. Und habe sie eingeladen. Ich habe nur noch in meinem Leben nie vorher gerudert. Und das ist schlecht. Das eine Paddel platschte aus Wasser und meine Frau, damals meine Freundin, war nass, das andere ging zu tief und wir drehten uns im Kreis und ich habe mich sterblich blamiert. Sie hat mich trotzdem geheiratet und das war nicht die einzige Blamage. Aber da habe ich etwas gelernt und das habe ich, als ich das Seminar vorbereitete, als Bild aufgearbeitet. Wenn man rudert, dann muss man beide Ruder gleichzeitig tief und gleichzeitig weit ziehen, sonst eiert man rum oder rudert im Kreis. Man braucht also zwei Ruder gleichzeitig. Das ist beim Glauben nicht anders. Sie brauchen zwei Dinge zum Glauben. Das eine ist, Sie brauchen profundes Wissen über das, woran Sie glauben. Ich kenne so viele Schwärmer, und es wird mir geradezu ekelhaft, wenn ich die von ihrem Glauben schwärme. Und so wie ich eine Wissensfrage habe, sagen die immer, das muss man glauben. Wenn es um so wichtige Dinge geht, möchte ich was wissen. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen glauben mehr, als sie wissen, und das ist schlecht. Dieses Seminar wird Ihnen ein profundes Wissen über die Grundlagen christlichen Glaubens liefern, also Ihnen Entscheidungskriterien an die Hand geben. Das habe ich vorbereitet und das kann ich Ihnen versprechen, bekommen Sie im Laufe des Seminars. Das Zweite brauchen Sie aber auch. Es gibt Dinge, die kriegt man nicht analytisch zu fassen. Auch nicht mit Logik. Ja? Dass meine Frau mich liebt, ist schlicht und ergreifend unlogisch. Nicht? Und es gibt Dinge, die muss man wissen und erfahren. Goethe hat einmal über die Musik gesagt, wenn du es nicht fühlst, du wirst es nie begreifen. Ja? Und Sie können 1000 Bücher über die Liebe lesen. Ja? Wenn Sie nicht mal richtig dicke verliebt sind, wissen Sie nicht, wovon die anderen reden. Da geht es also nicht nur um Wissen, sondern es geht um eine andere Ebene von Erfahrung. Das ist beim Glauben genauso. Sie können alles über den Glauben wissen, an der Religion wissen, aber wenn Sie nicht irgendwann berührt sind, dann haben Sie nichts von diesem Wissen. Und das Zweite, diese Erfahrung, das kann ich Ihnen nicht garantieren. Ich werde Ihnen Plätze aufzeigen, wo das möglich ist, solche Erfahrungen zu machen. Aber ob Sie die dann machen, das haben weder Sie noch ich in der Hand. Denken Sie noch mal an das Stichwort manipulieren. Das geht gar nicht. Ja? Entweder es stellt sich ein oder es stellt sich nicht ein. Aber beides ist vorbereitet. Noch eine Vorbemerkung. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Das war wieder... Ja. Es gibt ganz spannende Fragen in der evangelischen Theologie. Zum Beispiel Transsubstantiation oder Konsubstantiation. Sie wissen, bewegt Sie auch. Ne? Und darüber können wir jetzt einen Dialog führen. Und ich könnte mit profundem Wissen aufwarten. Und irgendwann wären Sie alle gelangweilt und sagen sich, dafür bin ich nur nicht hergekommen. Das heißt, das Feld ist so riesengroß, dass wir es elementarisieren müssen. Nicht simplifizieren, elementarisieren. Das heißt, Fundamente uns angucken, auf denen Sie dann selber weiterbauen können. Aber Sie haben in Ihren Heften auf der letzten Seite meine Telefonnummer, meine Handynummer. Und ich bin, während wir dieses Seminar hier halten, zu jeder Tag- und Abendstunde, sagen wir mal, ja, bereit, mit Ihnen einen Termin zu machen. Wir setzen uns irgendwo hin, trinken ein Bier oder einen Kaffee, kommt auf die Tageszeit an, nicht auf die Jahreszeit. Und wir können dann jede Detailfrage miteinander besprechen, auch in einem kleineren Kreis. Aber hier im Seminar, denke ich mal, werden wir so die großen, wichtigen, fundamentalen Dinge uns angucken. Okay? Und das mit der Transsubstantiation kriegen wir später. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Sie kennen das aus der fernöstlichen Religion. Das sind allerdings da Affen, die nicht sehen, nicht sprechen, nicht hören. Es ist mir aber ein Bild geworden für das, was ich ganz wichtig Ihnen vorab mitteilen möchte. Nämlich, ist jemand Mathe- und Physiklehrer? Keiner, können wir offen reden. Das waren für mich so die Blindfächer. Ja. Ich habe in beiden Fächern eine 3 in der Schule gehabt. Schlecht genug, aber immerhin eine 3. Das lag aber daran, dass der Mathe- und Physiklehrer gleichzeitig die Schulfeste organisierte. Und da war ich gut. Das hat er irgendwie durcheinander gekriegt. Ja. Also es gibt einen physikalischen Lehrsatz, der heißt, das Objekt bestimmt die Methode des Erkennens. Das Objekt bestimmt die Methode des Erkennens. Objektmethode. Ich merke schon, Sie gucken so fragend, wie ich auch mal geguckt habe, meinem Physiklehrer. Ich bringe mal ein einfältiges Bild. Sie Ich lade Sie zu einem Film ein, der mir riesengut gefallen hat. Sie kommen auch mit, setzen sich neben mich in die Reihe, haben, weil Sie immer so empfindliche Ohren haben, Ohrstöpsel da, die stecken Sie rein, ja, und haben von der Lufthansa noch so eine Augenklappe, damit Sie besser schlafen können, ja, und vor sich eine Tüte Popcorn und sitzen brav 2 Stunden neben mir. Nach 2 Stunden frage ich Sie, wie hat Ihnen denn das nun gefallen? Und Sie werden sagen, na ja, so aufregend war es auch nicht. Und ich wage dann vorsichtig zu sagen, könnte es sein, dass Sie was falsch gemacht haben? Ein Film, wenn es ein Tonfilm ist, muss man sehen und hören. Ja, aber ich lasse mir doch von Ihnen nicht sagen, was ich tun soll. Nein, ich sage ja auch nichts. Aber das Objekt Film zwingt einen bestimmten Erkenntnisweg. Und wenn Sie den nicht gehen, kriegen Sie nicht raus, was da hinten stattfindet. Ja, haben Sie? Oder ich gebe Ihnen eine Schallplatte von Michael Jackson und von Johann Sebastian Bach und Sie kauen drauf rum und sagen, Sie finden keinen Unterschied zwischen Johann Sebastian Bach und Michael Jackson. Und ich würde sagen, Objektmethode, Sie haben die falsche Methode, man muss hören, nicht kauen. Oder Ihr Freund bringt Ihnen eine Flasche Chanel Nummer 5, Sie nehmen einen Schluck und sagen, für sowas gibst du Geld aus. Ja, und da hätten Sie nur riechen müssen. Was ich sagen will, ist dies. Es gibt so ganz einfältige Gemüter, die sagen, also wenn es einen Gott gibt, dann muss er kommen. Darüber werden wir mal reden, was das heißt, wenn Gott wirklich käme. Ja? Oder ich glaube nur, was ich sehen kann. Um die Ecke gibt es auch noch was, das kann er nicht sehen. Solche einfältigen Gemüter verschließen sich den Zugang zu den wirklich wichtigen Dingen. Nein, wenn Sie über religiöse Fragen nachdenken, müssen Sie sich von dem Objekt her die Methode zeigen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, meditieren ist bei mir nicht drin, ja, oder beten ist Quatsch, dann können Sie sich religiösen Fragen nicht nähern. Ja. Ich werde Ihnen solche Wege aufzeigen und Sie müssen dann entscheiden, will ich oder will ich nicht, aber halten Sie im Hinterkopf Objekt, Methode. Okay? Noch eine schöne Vorbemerkung. Was sehen Sie? Ja, die Raucher sehen gleich 3 Kippen. Ne? Mhm. Präzise gesagt würde man sagen, 3 Rundhölzer. Sie haben recht. Und was sehen Sie jetzt? Zwei Kanthölzer. Ist doch klar. Und was sehen Sie jetzt? Jetzt kann man sich trefflich streiten. Die einen sagen, das sind Rundhölzer, die gucken von links. Die anderen sagen, das sind Kanthölzer, die gucken von rechts. Und sie kriegen sich gegenseitig in die Köpfe. Das ist das Bild eines schwedischen Grafikers aus dem letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts. Der hat mehrere solche Nonsenszeichnungen gemacht. Wenn Sie die Hand mal auf die eine Seite halten, dann sehen Sie wieder Ihre beiden Kanthölzer. Und wenn Sie auf die andere Seite halten, sehen Sie Ihre beiden Rundhölzer. Ja. Was will ich mit diesem Bild? Es kann gar nicht anders sein, dass wer im postchristlichen Abendland groß geworden ist, irgendwie bereits ein Bild von dem, was hier unter Stichwort Religion abläuft, sich gemacht hat. Ja? Und das ist vermutlich auch gar nicht falsch, oder? Nehme ich mal an. Und jetzt bewerten Sie den Referenten und das Referat immer so. Wenn er Sie in Ihrem Bild bestätigt, dann war es ein gutes Referat. Wenn er Ihnen was anderes sagt, als was Sie bereits im Kopf haben, dann kommt es sehr darauf an, ob Sie die Referenten mögen oder nicht mögen. Wenn Sie ihn mögen, sagen Sie, das hat er so nicht gemeint. Ja? Und wenn Sie ihn nicht mögen, dann der spinnt. Ja? Ich habe eine dritte Möglichkeit. Dass Sie natürlich Ihre Erfahrung gemacht haben und die wertschätzen Sie und wir auch, ich auch. Und wenn Sie etwas anderes hören, was sich mit Ihren Erfahrungen nicht unbedingt deckt, dann nehmen Sie doch einfach mal eine andere Position ein und sagen, ich überlege mal, warum sagt er das so? Für mich eigentlich fremd und unverständlich. und sagen nicht gleich, nö, das ist nicht intelligent. Und wir wollen auch alle ein bisschen. Ne? Nehmen Sie eine andere Position ein. Sie können dann am Ende des Seminars wieder Ihre alte Position einnehmen. Aber das ist intelligent zu hören erstmal. Warum sagt er das anders? Kann man das auch aus einer anderen Perspektive sehen? Und wenn wir uns streiten und Sie sagen mal Rundkant, 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 kommt keiner von der Stelle. Ja? Aber wenn man eine andere Position hat, man kann die gleiche Sache von einer anderen Warte aus nochmal ganz anders sehen, als ich das bislang gesehen habe, dann weitet sich der Horizont. Und das bitte ich Sie, bei sich zuzulassen. Ich glaube, ich habe noch eine Vorbemerkung. Ah, das ist die letzte. Mein Sohn Toshi, als er noch klein war, da haben wir eine Urlaubsreise gemacht, das machte man früher so, man fuhr nach Italien. Alles fuhr nach Italien. Und wir waren in Venedig, auf dem Markusplatz. Und Sie wissen, da gibt es ganz viele Tauben zur Freude der Denkmalschützer. Und die werden auch gefüttert. Und mein Sohn hat etwa so das Temperament wie sein Vater, wie er unsere Kinder offensichtlich alle Fehler von uns haben. Ja. Hat er das Brot in der Hand und rannte auf die Tauben zu und die waren weg. Und er war stinksauer. Ja. Ich sage, Toshi, ganz vorsichtig. Ein paar Krümel auf die Hand legen, warten, ein bisschen runtergehen, bis die Täubchen kommen. Die kamen ihm so nah, dass sie mir zu dicht wurde. Die pickten ihm aus der Hand. Was will ich sagen? Es gibt Dinge, da muss man straight rangehen, ja, und packt das dann auch. Und bei anderen Dingen muss man vorsichtig sein. Warten, abwarten, ob sich was einstellt. Und in Glaubensfragen und in Liebesfragen ist dieses Warten können ein ganz wichtiges Moment. Ich habe besloten in meinem Herzen, verloren ist das Schlüssel, muss für immer drinne bi. Will sagen, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Mathekurs belegt hätten, das wäre schlecht gewesen, von meiner Seite, ne, dann müssten Sie vom ersten Augenblick an aber alles ganz genau mitverfolgen, sonst kommen Sie am Schluss nicht mehr weiter. Ja, das baut so aufeinander auf, da, ich weiß, wovon ich rede. Mein Mathelehrer sagte irgendwann, der war nett übrigens, Mensch Krause, wenn Sie was nicht verstanden haben, fragen Sie doch. Der wusste nur nicht, dass ich so weit weg war, dass ich die Frage gar nicht mehr formulieren konnte. Und das muss schon irgendwie beim kleinen 1x1 passiert sein. Beim Glauben ist das anders. Es kann sein, dass Sie 4 Abende da sitzen und sagen, spannend, spannend, aber irgendwie bewegt sich bei mir nichts. Und dann resignieren Sie nicht und sagen, hat doch wohl keinen Zweck. Es könnte sein, am 5. Abend plötzlich sagen, ah, jetzt bin ich berührt. Ja. Das ist mir bei Mathe nie passiert, aber es ist auch ein anderer Erkenntnisweg. Ja? Und deshalb bitte ich Sie und lade Sie ein, mit sich selbst viel Geduld zu haben und abzuwarten, was kommt, was sich einstellt. Das war der erste Teil. Alles nur Vorbemerkungen, aber es soll Sie so ein bisschen einstimmen auf das, was Sie erwarten dürfen und erwarten können. Jetzt haben wir eine kreative Pause, in der man, wie das in der Demokratie üblich ist, reden kann, aber nicht reden muss. Nein. Sie können jetzt über das Gehörte reden. Heute Abend ist noch nicht so viel zu gehört worden. Sie können nicht viel reden, aber Sie können sich gegenseitig bekannt machen, falls Sie sich nicht kennen, und so Ihre Wünsche und Vorstellungen austauschen. Die Gesprächsbegleiter würden das mir dann irgendwann noch weitergeben und sagen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den musst du bedenken, das kriege ich auf die Reihe. Und dann treffen wir uns wieder, gehen Sie mal am kalten Buffet vorbei, aber nicht zu lange. Und dann treffen wir uns wieder um 9. 20 Minuten reichen heute, sich kennenzulernen. Sonst haben wir eine halbe Stunde. Um 9 und dann haben wir noch bis um 9:30 den ersten Schritt mitten hinein ins Thema, das heute heißt vom Glück. Und wie man dem Glück auf die Schliche kommt. So, ich hoffe, Sie hatten einen geregtes Gespräch? Haben Sie ein bisschen kennengelernt oder kennen Sie sich alle? Nee, nicht alle. Prima. Und finden Ihre Gesprächspartner nicht nur doof? Nee? Ja. Nee, so richtig doofe gibt es ja auch nicht mehr heute. Ne? Habe ich bei Nur gelernt. Mhm. Schön. Wir machen den ersten Schritt heute. Auf dem Weg, uns den Glauben vor Augen zu führen. Ich habe in den Vorbereitungen überlegt, gibt es etwas, was diesen bunt zusammengewürfelten Haufen irgendwo auf einen Nenner bringt? Also Mann, Frau, alt, jung, klug, einfältig, fromm, nicht so fromm. Gibt es irgendwas, was uns miteinander verbindet? Und ich habe einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ich nenne mal den gemeinsamen Nenner, der jedes Leben vergleichbar macht. Die Sehnsucht nach Glück. Glück ist eine sehr wässrige Vokabel. Man kann sehr viel damit ausdrücken. Ich habe mal eine Definition gelesen, die hat mir gut gefallen. Glück ist die Harmonie mit sich selbst und der Umwelt. Glück ist die Harmonie mit sich selbst und der Umwelt. Ich spreche jetzt nicht von mal Glück gehabt. Ja, da ist der Volksmund recht nachlässig. Glücklich sein ist eine Grundbefindlichkeit, die auch mal unter Tränen stattfinden kann. Eine Grundbefindlichkeit. Und man könnte es auch anders ausdrücken. Man könnte sagen, alles was lebt, will zur Vollendung, zur Vollkommenheit. Ja. Will, dass das Leben gelingt. Gelungenes Leben ist glückliches Leben. Und da diese Vokabel so schwammig ist und so wenig griffig, gibt auch keiner gerne zu, dass er glücklich werden will. Wenn man so fragt, was wollen Sie, was haben Sie für Vorstellungen im Leben, haben die Leute alle hehre Ziele, sie wollen der Umwelt dienen und einer will ins Kanzleramt und kommt nicht rein und einer will raus und kommt nicht raus. Das kann ja schneller gehen, als es erwartet wird. Aber dass jemand sagt, ich möchte gerne glücklich werden, sagt kaum jemand. Aber jeder will es. Jeder will es. In der amerikanischen Verfassung ist es ja ein Grundrecht des Menschen, glücklich zu werden. Sie tun nicht nur genug dafür. Ich glaube, das verbindet uns. Und die erste Überraschung heute Abend ist, dass Sie auf der Suche nach Glück einen starken Partner haben. Ich bin tief überzeugt, das müssen Sie jetzt noch nicht glauben, aber wenn es sowas gibt wie eine Urvernunft, etwas, eine Ursache des Seins, die eine eigene Energie und sowas wie einen Willen hat, vergleichbar mit dem Willen eines Menschen, G-O-T-T, Gott. Und wenn das stimmt, dass er die Ursache alles Seins ist, dann heißt es, ich bin aus ihm geworden, wie meine Kinder aus mir geworden sind und aus meiner Frau geworden sind. Und wenn immer Sie Eltern fragen, das machen Sie oft falsch, aber Sie haben es zumindest vor, dann sagen Sie, es ist uns eigentlich egal, was unsere Kinder mal werden, Hauptsache sie sind bei dem, was sie sind, glücklich. Das stimmt. Mein Sohn hat sich sehr schwer getan, uns mitzuteilen, dass er sein Studium schmeißt, nach dem 6. Semester Psychologie. Und wir haben es ihm angesehen, dass das nicht sein Ding war. Und wir waren überglücklich, als er es aufgegeben hat und jetzt als Koch arbeitet und ein kleines Restaurant führt, also eigenes. Wir wollen von unseren Kindern natürlich, dass sie alle mehr werden und besser werden und so, müssen sie anstrengen, aber im Grunde genommen wollen Eltern, dass ihre Kinder glücklich werden. Und wenn Eltern ein Abbild des Urvaters, der Urmutter sind, dann kann man dem Ursprung nicht weniger unterstellen als dies, dass er will, dass seine Geschöpfe glücklich werden. Das heißt, das habe ich vor Jahren begriffen, das hat mich richtig erregt, dass wenn es sowas gibt wie einen Gott, er ein vitales Interesse an meinem gelungenen Leben an meinem Glück hat. Und wenn der Volksmund sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, dann würde ich sagen, nee, ich nicht. Ich habe da einen, der mitschmiedet. Ja? Und dass dieser Gott, wenn es ihn dann gibt, Spaß hat, Fantasie hat, Lust hat an Gestaltung und an Schönheit, das kann man an der Vielfalt der Schöpfung ablesen. Ja? Haben Sie sich mal gefragt, warum es so verrückte, unterschiedliche Tiere gibt? Reicht doch zwei von der Art irgendwie. Aber was gibt es? Eine Vielzahl von Hunden zum Beispiel. Ne? Also ein Hund reicht schon zum Kläffen. Ne? Aber so. Und die Pflanzen, also als hätte da jemand so richtig mit Harmonie und Lust gestaltet. Und der Typ sagt, ich habe ein vitales Interesse daran, dass dein Leben gelingt. Das heißt, ich habe jedenfalls entdeckt, dass ich auf der Suche nach dem Glück einen kompetenten, lustvollen, starken Partner gefunden habe. Dass wir uns manchmal überquer liegen, hat vermutlich damit zu tun, dass wir je unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was glücklich macht. In aller Regel wissen wir, dass es falsch ist und trotzdem gehen unsere Gedanken immer wieder in die gleiche Richtung. Nämlich, Glück bedeutet ein Mehr an Dingen. Ja? Jeder weiß, je mehr er hat, je mehr er will. Und trotzdem lebt das so tief in uns, dass die Vernunft dagegen nicht ankommt. Wenn ich erst das hätte, dann. Ja? Und da ist ja was Wahres dran. Glück ist mindestens so vielfältig, wie wir heute Abend hier Menschen versammelt sind. Ja? Als ich Gemeindepfarrer war, habe ich das deutlich gespürt. Ich komme in ein Krankenhaus. Was fehlt der kranken Person zu ihrem Glück? Gesundheit. Wissen Sie, Herr Pastor, wenn ich erst mal wieder gesund bin, dann. Und sie hat ja recht. Ist ja ein hohes Gut. Ja? Aber ich bezweifle es, wenn sich dieses hohe Gut einstellt, sich automatisch Glück einstellt. Ja? Ich wünsche der Frau von Herzen, dass sie gesund wird. Aber Glück ist noch auf einer ganz anderen Ebene zu finden oder zu suchen. Ja? Oder ich mag dieses Wort von der neuen Armut nicht. Ich weiß, dass es Armut gibt in Deutschland, in der Tat. Und wie ein Mensch mit Hartz IV auskommen soll, ist mir schleierhaft. Und dass wir so eine niedrige Arbeitslosenzahl haben, liegt schlicht daran, dass unsere Gewerkschaften so zahm geworden sind und den Unternehmern nicht abverlangen, was ihnen eigentlich zusteht. Es gibt also wirklich Armut in Deutschland. Aber ich bin mindestens zweimal im Jahr in Indien und wirklich in einer der ärmsten Gegenden Indiens, in Andhra Pradesh, und sehe, was Armut heißt. Ja? Und da gibt es noch ärmere Länder, im Sahelgürtel, in Afrika zum Beispiel. Und dann kann ich nicht so einfach von Armut reden. Aber es gibt natürlich Armut. Und wenn sich ein junges Ehepaar, zwei Kinder, ein Häuschen nun endlich ersehnt haben und 80% des Hauses gehören der Bank, haben sie noch Glück gehabt. Und dann wird er arbeitslos. Sie kann nicht arbeiten, sie hat diese beiden Kinder. Und dann sitzen die abends mit spitzen Bleistift am Kaffeetisch, Armuttisch und überlegen, wie schaffen wir das? Und am Ende geht der große Traum zur Bank und sie haben noch nicht mal das, was sie eingesetzt haben, zurück. Es gibt solche leidvollen Geschichten. Und wenn ich da abends hinkäme und ich würde sagen, was fehlt euch zum Glück? Die würden sagen, 200.000 Euro. Sie haben recht. Und der Verdurstende in der Wüste braucht einen Eimer Wasser. Also so unterschiedlich ist das, was wir ersehnen. Und ich wünsche uns von Herzen alles, was wir uns ersehnen und davon reichlich. Nur verabschieden Sie sich von dem Irrtum, dass wenn Sie das, was Sie sich ersehnen haben, dann glücklich sind. Dann müssten nämlich alle Leute, die nach menschlichem Ermessen alles besitzen, die glücklichsten Leute der Welt sein. Mein Sohn hat mich mit nach Memphis, Tennessee genommen und er wusste genau, wo wir hin müssen. Star Studios, war aufregend. Natürlich auch Graceland, Love Me, Tender, ne? Elvis. Ja? Und dann sind wir durch die Räume von Elvis gegangen, Dining Room und Bibliothek, das war nicht so aufregend. Und dann standen wir in seinem Schlafzimmer. Und da war so ein letztes Bild von Elvis, aufgedunsen und unansehnlich. Und genau in diesem Bett hat der Mann, noch keine 50, mit einer Überdosis von Medikamenten sich das Leben genommen. Der war bekannter als Jesus. Und hatte eine wahnsinnige Gabe und war geliebt und verehrt und war nicht glücklich. Michael Jackson. Jetzt will ich nicht sagen, lieber arm und glücklich als reich und unglücklich. Wenn Sie mich fragen, lieber reich und glücklich, ne? Als arm und unglücklich. Nur es besteht kein offensichtlich ursächlicher Zusammenhang mit einem Mehr an Dingen und dem Glück. Und wenn man das einmal im Kopf hat, muss es irgendwann mal auch in den Bauch. Denn wir sind alle auf der gleichen Schiene. Ja? Wenn ich das, dann. Und manche haben gar nicht gelebt, weil sie immer sagen, erst noch das. Ja? Und wenn sie am Ende ihres Lebens sind, sagen, man müsste noch mal 20 sein. Ja? War aber auch nichts. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem Irrtum. Nochmal, ich wünsche Ihnen alles, was Sie haben können. Aber Glück ist an einer anderen Stelle zu suchen. Und da müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Der Mensch unterscheidet sich im Tierreich durch Vielfältigkeiten, die ich jetzt nicht weiß und aufzählen will. Aber eine ist wichtig. Der Mensch kann sich selbst zum Gegenstand des Nachdenkens machen. Ja? Er kann denken. Und denken heißt Fragen stellen. Ich kann mich selbst in Frage stellen. Das kann ein Kind noch nicht, ja? Ein Tier wohl nie. Ja? Ich kann neben mir stehen und sagen, sag mal Krause, glaubst du allen Ernstes, dass das die Leute interessiert, was du hier sagst? Dann sage ich, ja klar, ich habe mich gut vorbereitet, machst auch gut. Ach komm, hör auf, die schlafen doch schon. Ja? So, ich kann reflektieren, ja? Über mich selbst. Das nennt man Denken, ja? Fragen stellen. Und ich habe in der Schule, ich bin in 15 Jahren zur Schule gegangen, gelernt, dass Denken immer kausales Denken ist, logisches Denken ist, analytisches Denken ist, also griechisches Denken. Das hat mich auch viele Jahre meines Lebens gekostet, diese falsche, einseitige Behauptung unserer Lehrer. Es ist richtig. Der Mensch kann denken, aber er kann mindestens und muss mindestens in zwei unterschiedlichen Kategorien denken. Das eine ist ganz richtig, das naturwissenschaftliche Denken. Das beginnt immer mit der Wie-Frage. Wie ist was beschaffen? Ja? Und wenn man der Wie-Frage wirklich auf den Grund geht, kommt man zu irren Erkenntnissen. Die ganze Naturwissenschaft hat diese Wie-Frage so konsequent gestellt und dabei Entdeckungen gemacht, die sind ungeheuerlich. Ich war in einer Hochschulwoche an der Uni, da war so ein Professor für Physik und der sagte, wir haben überlegt und überlegt, wie man leichtes Material stabil bekommt, sagte er, ja? Für alles Mögliche. Und wir sind nicht drauf gekommen, haben immer wieder verworfen. Und irgendwann kam mir auf den Gedanken und sagt, Moment mal, was verwerfen wir da eigentlich? Und auf einmal war es stabil. Der hat sogar noch ausgerechnet, dass alle Falten da irgendwie in einem ganz bestimmten System sind. Das habe ich nur wiederum nicht begriffen. Ich bin sehr einfältig. Aber das ist die Wie-Frage. Man fragt, wie ist was beschaffen und entdeckt den Hubschrauber und das alles Mögliche. Eine ganz wichtige Frage. Ich bin auch überhaupt nicht wissenschaftsfeindlich. Ich finde das ganz spannend, lese gerne Live-Bände und bilde mich auf diese Weise ein bisschen weiter. Nur, die Wie-Frage ist eine ganz eingeschränkte Denkweise. Und Sie kriegen mit der Wie-Frage die wirklich entscheidenden Fragen des Lebens überhaupt nicht auf die Reihe. Es gibt eine andere Denke, und die nennt man die philosophisch oder religiöse Denkweise. Philosophisch oder religiöse Denkweise. Die fragt nicht, wie ist etwas, sondern warum, wozu ist etwas. Und wenn Sie diese Frage stellen, kommen Sie auf die elementaren, wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Das können Sie von Kindern lernen. Ja? Beantworten Sie Kindern mal die Warum-Frage. Ja? Warum? Ja? Du musst jetzt was essen. Warum? Ja, du willst doch groß und stark werden. Warum? Ja, wird es schon schwierig. Ja, willst du auch mal einen Beruf? Warum? Ja? Und irgendwann sagen sie, halt den Mund, iss jetzt. Nein. So. Die haben diese elementare religiös-philosophische Frage drauf. Sie hinterfragen die Dinge. Warum? Ja? Und solange es Menschen gibt, wird diese Warum-Frage gestellt von einer Generation zur anderen. Im Musical Hair ist sogar eine ganze Strophe dieser Warum-Frage gewidmet. Ja? Ich will Ihnen den Unterschied zwischen der Wie-Frage und der Warum-Frage wieder auf ein naives Bild herunterdeklinieren. Wie gesagt, Physik war nicht mein Ding. Stellen Sie sich vor, und ich hoffe, das müssen Sie sich wirklich nur vorstellen und keiner hat das erlebt, Sie machen einen Verkehrsunfall, fallen ins Koma, werden im künstlichen Koma im Krankenhaus gehalten, wachen nach mehreren Tagen auf, der Arzt beugt sich liebevoll über Sie und sagt Ihnen, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Sie werden querschnittsgelähmt bleiben. Und Sie fragen entsetzt, wie konnte das passieren? Und der Arzt ist Zyniker und sagt, hatten Sie Physik in der Schule? Ja? Masse, Geschwindigkeit, Zentrifugalkraft, ja? Ist doch ganz einfach. Gibt es eine Formel für? Und sie sagen, ach ja, na klar, jetzt weiß ich Bescheid. Schönen Dank. Die Wie-Frage ist wichtig, wenn immer an der gleichen Stelle ein Unfall passiert. Da muss man fragen, wie geschehen diese Unfälle? Und dann spielt eben die Physik eine Rolle. Und dann muss man eventuell die Kurve angleichen oder eine Geschwindigkeit auf Begrenzung machen oder irgendwas. Aber für Sie, die da querschnittsgelähmt liegen, ist die Wie-Frage vollkommen belanglos. Warum? Wozu? Was ist mein Leben jetzt noch wert? Das heißt, Denken ist ein wichtiges Geschenk, das der Mensch hat. Er darf es nur nicht verkürzen auf die rein, es ist ja eine Methode, was die Griechen da gemacht haben. Ja? Und da sind wir weit gekommen. Meine Inder wünschte ich, dass die also ein bisschen logisch denken würden. Ja? Die denken nicht linear, die denken nicht kausal, die denken immer im Kreis. Ja? Hat was mit dem Klima zu tun. Hier musste man Vorsorge treffen für den Winter. Dort wächst zweimal im Jahr was. Das heißt also, wenn es aufgegessen ist, morgen gibt es wieder. Ist schon ganz spannend, wie auch das zusammenhängt. Was ich sagen will ist, Denken ist wichtig, aber Sie dürfen Ihr Denken nicht reduzieren auf ein naturwissenschaftliches Denken. Sie denken an Ihren Lebensproblemen vorbei. Kein Naturwissenschaftler, der irgendwie ideologisch ungebunden ist, wird Ihnen die Warum-Frage des Lebens beantworten können. Will er gar nicht. Kann er nicht. Er kann wie sagen und antworten, aber nicht warum. Und diese Warum-Frage, diese Menschheitsfrage, ist in drei Fragenkomplexen aufgeteilt. Und ich sage es nochmal, solange Philosophie betrieben wird, solange Menschen über sich selber nachdenken, mit einer einzigen Ausnahme, soweit ich es weiß, das war der Existenzialismus. Ja? Camus, Sartre, spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Philosophie. Ist weg vom Fenster, wird noch artig erwähnt in Philosophiehistorie, aber hat keinerlei Kraft mehr. Warum? Weil er glaubte, sich der Frage zu entledigen. Sie einfach nicht zu stellen. Ja? Wie weit ist es noch nach Amerika? Sag ruhig, schwimm weiter. Ja? Du wirst zwar nie ankommen, aber der Weg ist das Ziel. Hat sich nicht durchsetzen können. Nein, solange es Menschen gibt, stellen sie die Warum-Frage, und zwar in drei Ausrichtungen. Woher komme ich? Sie haben es schon. Wohin gehe ich? Und wozu lebe ich? Woher, wohin, wozu? Und ich behaupte, wenn ein Mensch auf diese elementare Menschheitsfrage eine ihn befriedigende Antwort hat, dann stellt sich Glück ein. Und wenn er auf diese drei Fragen keine ihn befriedigende Antwort hat, wird der Mensch, auch wenn er noch so viel hat, nicht glücklich. Und umgekehrt kann ein Mensch glücklich sein, wenn er scheinbar unter unsäglichen Entbehrungen lebt. Ich habe während des Studiums mich um einen Spastiker gekümmert, den musste man ins Auto tragen, spazieren fahren, die Windeln wechseln. Und der Bengel strahlte etwas aus von einer tiefen Geborgenheit. Er wusste, woher er kommt, wohin er geht und wozu er da ist. Hat mich als junger Student tief beeindruckt. Also, wenn Sie nach Glück fragen, und das sollten Sie tun, Sie haben ein Recht darauf, glücklich zu sein, dann fragen Sie in die richtige Richtung. Fragen Sie, wie kriege ich Antwort auf die Woher, Wohin, Wozu-Frage? Und Sie merken schon, Religion oder Philosophie ist nicht ein lästiges oder lässliches Übel, das man machen kann oder lassen kann, sondern die Lebensfrage hängt von einer richtigen Antwort ab. Ja, das ist mir so spät erst deutlich geworden. Und die Antwort, die ich gefunden habe, hat mein Leben positiv und kraftvoll verändert. Und darüber reden wir morgen. Das habe ich am Fernsehen. Diese Soap Operas. Nicht? Die hören immer genau da auf, wo es spannend wird. Nicht? Und nicht, weil sie keine Zeit mehr haben, sondern weil sie uns verlocken wollen, morgen wieder zu gucken. Nicht? Ja. Ich will Ihnen morgen zeigen, wie Sie eine Antwort für sich, eine Antwort finden auf diese drei Fragen. Woher, wohin, wozu? Kurzum, ich will Ihnen zeigen, es wagt es ja nicht auszusprechen, wie Sie glücklich werden. Das schaffen Sie nie, sagte jemand am Ausgang. Er kam wieder und kam wieder. Wir hatten es zusammen geschafft. Ja. Das war der einleitende erste Abend, der Schnupperabend. Ja. Ja. Und morgen könnten Sie, ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht wegbleiben, morgen könnten Sie noch jemanden mitbringen. Übermorgen ist schon schlecht, denn wir wollen ja nicht so Ausschnitte, sondern ein ganzes Bild haben. Ja? Aber morgen können Sie getrost noch mitbringen, ich werde die ersten Schritte nochmal wiederholen, zu uns zur Vertiefung, für die, die morgen noch dazukommen, und dann haben wir noch einen Einstieg.